온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo allerseits zum Onda Info 263. Heute berichten wir für euch über die Marcha de las Putas, die zunächst unter dem Begriff Slut Walks in Kanada bekannt wurde und sich nun wie ein Lauffeuer auch in Lateinamerika verbreitet. Im Anschluss gibt es eine spannende Reportage über mexikanische Müllarbeiter. Doch bevor die längeren Beiträge kommen, gibt es noch zwei Kurznachrichten aus Honduras und Argentinien-Guatemala. Eine informative und unterhaltsame halbe Stunde wünscht euch eure Onda Crew.
¿Qué sucedió en la semana?
Honduras. Jetzt ist es amtlich. Der Putsch war ein Putsch. Was fast alle schon immer wussten, die Absetzung von Honduras demokratisch gewählten Präsidenten Manuel Zelaya vor 2 Jahren war ein Putsch. Folglich war die Einsetzung des Interimspräsidenten Roberto Micheletti durch den Nationalkongress illegal. Zu diesem erstaunlichen Ergebnis kam die vom Putschregime selbst eingesetzte Kommission für Wahrheit und Versöhnung, deren Vorsitzender, der ehemalige Vizepräsident Guatemalas Eduardo Stein, präsentierte den Abschlussbericht am 7. Juli im Beisein des amtierenden honduranischen Präsidenten Porfirio Lobo. Untersuchungsgegenstand der Kommission war der Militärputsch gegen Präsident Zelaya im Juni 2009. Der damalige Präsident war entmachtet und nach Costa Rica deportiert worden. Die Mitgliedstaaten der OAS schlossen Honduras daraufhin zunächst aus dem Staatenbündnis aus. Durch ein Versöhnungsabkommen zwischen dem gestürzten Zelaya und dem de facto Präsidenten Lobo, das im Mai in Kolumbien unterzeichnet wurde, konnte Zelaya wieder nach Honduras zurückkehren und die OAS nahm das Land wieder auf. Neben der Verfassungswidrigkeit des Militärputsches und der Einsetzung der Interimsregierung spricht der Bericht der Untersuchungskommission von 20 Morden, darunter 12 außergerichtliche Exekutionen und 8 durch unverhältnismäßiges Handeln des Militärs entstandene Todesfälle. Die Angehörigenorganisation von Verhafteten und Verschwundenen, COFADE, begrüßte zwar, dass der Bericht den Putsch beim Namen nenne, allerdings kritisierte sie, dass die Namen der Verantwortlichen fehlten. Außerdem sei die Zahl der angegebenen Todesfälle viel zu niedrig. Unabhängige Menschenrechtsorganisationen seien auf deutlich höhere Zahlen gekommen.
Seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano, muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron.
Der Kant-Autor Facundo Cabral galt als einer der wichtigsten Protestsänger Lateinamerikas. Am Samstag, den 9. Juli, wurde der 74-jährige Cabral in Guatemala-Stadt erschossen. Der Argentinier befand sich auf Tournee in Mittelamerika. In den Tagen zuvor hatte er umjubelte Konzerte in Guatemala-Stadt und Quetzaltenango gegeben. Am Morgen des 9. Juli befand er sich zusammen mit dem nicaraguanischen Unternehmer und Konzertveranstalter Henry Farinha, der die Tour organisiert hatte, auf dem Weg zum Flughafen. Obwohl im Wagen dahinter Leibwächter fuhren, wurde Farinhas Auto von 3 Fahrzeugen eingekreist und beschossen. Cabral starb, Farinha überlebte schwer verletzt.
El gobierno de la República lamenta profundamente este cobarde asesinato, este incidente de violencia que luta no solo a Guatemala, sino a América Latina y al mundo.
Während Tausende Trauernde am Tatort Blumen niederlegten, vermutet die Regierung, dass Drogenhändler hinter der Tat stecken. Guatemalas Präsident Colom kündigte eine Untersuchung an, entschuldigte sich bei der argentinischen Präsidentin Cristina Fernández und ordnete eine Staatstrauer an.
El gobierno de la República ha tomado la decisión de 3 días de duelo nacional por el asesinato de una persona que realmente está comprometido con Guatemala.
Cabral wurde 1937 im argentinischen La Plata geboren und wuchs quasi auf der Straße auf. Wegen Problemen mit Alkohol und Gewalt kam er bereits mit 14 Jahren ins Gefängnis. Erst dort lernte er lesen und schreiben. Ein Jahr vor seiner Entlassung brach er aus dem Gefängnis aus und reiste durchs Land. Mit 17 begann er, Musik zu machen, und 1959, mit 22 Jahren, wurde er in einem Hotel in Mar del Plata als Musiker angestellt. Mit dem Lied No soy de aquí ni soy de allá begann 1970 sein Weltruhm. Nach Beginn der Militärdiktatur in Argentinien 1976 ging er nach Mexiko ins Exil. 1983 kehrte er zurück. Die argentinische und guatemaltekische Presse sowie die Regierung Guatemalas sind der Ansicht, dass der Angriff, dem Cabral zum Opfer fiel, eigentlich Fariña gegolten habe. Der nicaraguanische Unternehmer ist Besitzer einer Kette von Nachtclubs und soll angeblich Todesdrohungen erhalten haben. Präsident Colom erklärte vorsorglich, die Täter kämen wohl aus dem Drogenmilieu und es sei sehr wahrscheinlich, dass sie aus dem Ausland kämen. Währenddessen vermeldete die Polizei die Festnahme zweier Verdächtiger. Cabral verband seine Musikstücke mit persönlichen Überlegungen und Anekdoten. Er hatte eine anarchistische Einstellung und galt als Freidenker und Pazifist. Sein letztes Konzert in Quetzaltenango beendete er mit seinem berühmten Lied
No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta el sol a día y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española. Saltar paredes y abrir las ventanas y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos y los viejos pastores. El pan casero y la voz de Dolores y el mar mojándome los pies. Ahí vamos.
No soy de aquí ni soy de aquí. No tengo edad ni por venir, ser feliz es mi color de identidad.
No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el tribal.
Ni putas ni santas, solo mujeres. Weder Hure noch Heilige, einfach Frau. Ich bin keine Vagina und auch keine Brüste. Ich bin eine Frau, die ihre Rechte einfordert. Nein heißt Nein und mein Körper gehört mir. Mit diesen und weiteren Slogans gehen derzeit tausende Frauen auf der ganzen Welt zu den Marchas de las Putas oder den Slutwalks, um ihrer Wut gegen die alltägliche sexuelle Gewalt Ausdruck zu verleihen. Die Auftaktdemo fand im April in Toronto, Kanada statt und breitete sich von dort wie ein Lauffeuer aus. Nach Honduras, Nicaragua, Australien, Großbritannien, die USA, Mexiko, Indien, Deutschland, Kolumbien, Argentinien und weitere Länder. Auslöser für die Demonstration war eine Rede des Polizeichefs von Toronto, Michael Sanguinetti. In der York-Universität gab er den Frauen den Tipp, sich nicht wie eine Hure zu kleiden, wenn man nicht sexuell angegriffen werden möchte. Auch der Bürgermeister des mexikanischen Städtchens Novo Lato setzt auf das Verbot von Miniröcken statt Aufklärung. Der kanadische Polizeichef benutzte, wie so viele Machos dieser Erde, den Begriff Slut, Hure, um sexuelle Gewalt gegen Frauen zu rechtfertigen. Mit den Marchas de la Puta wird der Begriff umgedeutet. Tania Rizzo aus Matagalpa, Nicaragua, erklärt.
Wir Frauen haben das Recht, uns so anzuziehen, wie wir das möchten. Und es kann nicht sein, dass sie damit sexuellen Missbrauch und sexuelle Belästigung auf der Straße rechtfertigen. Das hier ist eine Form, der Gesellschaft und den Männern zu zeigen, dass, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, es mich nicht interessiert, wenn ich angequatscht werde. Hallo, meine Liebe, wie schön du aussiehst. Das empfinde ich als Eindringen in meinen Raum, in meine Rechte als Frau. Das ist mein persönlicher Grund, warum ich hier mitlaufe. Wenn die Gesellschaft dich, weil du als Frau ein bisschen aus dem Rahmen fällst, also abends ausgehst, zu viel Schnaps trinkst, rauchst oder provokativ tanzt und es dir einfach gut gehen lässt, als Hure bezeichnet, dann bin ich eben eine Hure, und zwar mit vollem Stolz.
Auch in Mexiko fanden und finden zahlreiche Marchas statt. In Jalisco fordern die Demonstrantinnen das Ende der alltäglichen sexuellen Belästigung und Bewegungsfreiheit, auch für Frauen.
Wir verurteilen kategorisch, dass die Gesellschaft weiterhin den Frauen die Mitschuld an jeglichen Formen sexueller Gewalt gibt, die gegen uns ausgeübt wird. Wir fordern unser volles Recht zu leben, zu arbeiten, zu lernen, auf die Straße zu gehen und uns an einem sicheren und respektvollen Umfeld zu vergnügen.
In Mexiko wird davon ausgegangen, dass 90% der Frauen unterschiedlichen Formen sexueller Gewalt ausgesetzt sind. Alle 4 Minuten wird eine Frau vergewaltigt. Die UNO bestätigt, dass Mexiko Platz 6 der Weltrangliste der Sexualverbrechen einnimmt.
Warum ich hier bin, hat vor allem mit meiner Empörung darüber zu tun, dass in der offiziellen Gesetzgebung der Begriff Sühneopfer besteht. Wenn ein Mann dich vergewaltigt und der Vergewaltiger einwendet, dass du selbst schuld bist, weil du einen Minirock oder ein Dekolleté trägst, ist seine Integrität wiederhergestellt.
Die Kabarettistin Minerva Valenzuela engagiert sich auch bei den Marchas, um dem gesellschaftlich akzeptierten und weit verbreiteten Sexismus einen Riegel vorzuschieben. Sie fasst die gegenwärtige Situation wie folgt zusammen.
Über die Belästigung auf der Straße schweigen wir. Wir haben uns schon daran gewöhnt, die Schuld zu tragen, wenn wir einen Minirock tragen, uns die Lippen anmalen oder alleine unterwegs sind, weil du schön bist oder weil du hässlich bist oder was auch immer.
Edith López Hernández, Mitorganisatorin der Marchas, drückt in einem Interview mit Radio Bemba ihr Unbehagen über die alltäglichen Schikanen aus, denen die Frauen ausgesetzt sind.
Ya es momento de que se hable de la violencia en los espacios públicos, no solo las violaciones sexuales, sino el acoso sexual.
Jetzt ist es Zeit, über Gewalt im öffentlichen Raum zu reden. Und zwar nicht nur über Vergewaltigung, sondern auch über sexuelle Belästigung. Die Mehrheit von uns Frauen erlebt das, wenn wir zur Arbeit gehen, zur Schule oder uns amüsieren wollen. Immer sind wir einer bestimmten Form von zumindest verbaler Gewalt ausgesetzt. Zurufe von Komplimenten oder angefasst werden.
Sie erklärt auch, warum der Begriff Puta, Hure, benutzt wird.
Pues siempre que la mencionamos, pues nos viene a la mente toda esta carga negativa, todo este contenido negativo.
Klar, wir wussten, dass immer, wenn wir das Wort Hure benutzt haben, der ganze negative Ballast bzw. Inhalt mitschwang. Aber der Inhalt ist so weit gefasst, so mehrdeutig, dass jede Person Hure sein kann. Der Begriff hängt von nichts ab.
Du kannst dich irgendwo hinsetzen, mit Jeans und Sweatshirt. Wenn jemand dich anfasst und du dich wehrst, bist du plötzlich eine Hure. Es ist total interessant, gerade auch im sozialen Netzwerk. Viele Frauen haben angefangen aufzuschreiben, wann sie das erste Mal Hure genannt wurden. So haben wir Geschichten erfahren. Auch wenn du mich Hure nennst, hast du nicht das Recht, mich sexuell anzugreifen. Wir wollen den Begriff ins Extreme treiben, die Konfrontation, und sagen, Nein heißt Nein, egal welches Etikett du mir aufklebst, egal wie die Umstände sind. Es gibt keine Rechtfertigung.
Ni putas, ni santas, solo mujeres.
Man hört Glöckchen klingeln. Geht man dem Klingeln nach, so kommt man zu einer kleinen, mit Müll beladenen Kutsche. Der Müllkutscher Lazaro steigt von seinem Wagen herunter und nimmt von den Bewohnerinnen Müll entgegen. Meist geben sie ihm dafür ein kleines Trinkgeld. Es ist 9 Uhr morgens, ein Morgen wie jeder andere in der 1 Million Einwohner zählenden Gemeinde Nezahualcoyotl. Es handelt sich um eine arme, von Drogenhandel und Mafias aller Art geprägte Vorstadt von Mexiko-Stadt. Die Einwohner kürzen den langen indigenen Namen mit Neza ab. Hier versteckt die 20-Millionen-Metropole ihren gesamten Müll auf einer Mülldeponie, die Bordo Poniente genannt wird. Schon 2006 sollte die Mülldeponie geschlossen werden, weil sie vollkommen überfrachtet ist und dort häufig Brände ausgebrochen waren, die nur schwer in den Griff zu kriegen waren. Im November letzten Jahres kündigte der Bürgermeister von Neza, Edgar Cesareo Navarro, an, die Deponie werde wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung der Bewohnerin der an den Flughafen angrenzenden Siedlung Colonia Benito Juarez geschlossen. Seitdem hat sich nichts geändert. Immer noch sind mehrere tausend Müllarbeiterinnen auf dem Bordo Poniente beschäftigt. Lazaro fährt dort täglich bis zu 4 Mal hin, um den von ihm eingesammelten Müll abzuladen. Auf einem kleinen Brett über dem Müll seiner Kutsche sitzend, poltert er mit seinem Gefährt über die unebenen Straßen der verschiedenen Wohnsiedlungen. Sein Pferd hat einen Sack umgespannt, damit der Kot nicht die Straße beschmutzt, eine Vorschrift der Stadtverwaltung.
Pues en la mañana me paro, llevo a mis hijas a la escuela.
Morgens stehe ich auf, bringe meine Töchter zur Schule. Dann mache ich mich an die Arbeit. Ich mache das Pferd sauber, lege ihm das Geschirr an und bereite den Wagen vor. Das Ganze dauert circa 2 Stunden. Dann lade ich den Wagen voll mit Müll und bringe ihn zur Müllhalde. Dann fahre ich zurück in die Siedlungen und sammle dort Hausmüll. Die Leute geben mir vor allem Plastik, Papier und Essensreste.
Für den Müll bekommt Lazaro aber kein Geld von dem Deponiechef, sondern er muss diesem pro Woche 50 Pesos, das sind ungefähr 3 Euro, für die Nutzung der Deponie bezahlen.
Ich lebe vom Trinkgeld, das mir die Leute dafür geben, dass ich ihren Müll wegbringe. Manche denken, ich nehme den Müll umsonst mit und gebe nichts.
Lazaro gehört zu den ca. 200.000 Menschen, die in Mexiko-Stadt vom Müll leben. Vom Sammeln, dem Verkauf oder der Trennung des Mülls. Von den 150 bis 200 Pesos, die er täglich verdient, das sind ungefähr zwischen 9 und 13 Euro, muss er außerdem Nahrung für das Pferd kaufen und alle 14 Tage den Hofschmied bezahlen. Von dem, was übrig bleibt, davon leben er, seine Frau und die 3 Kinder. Die beiden Mülldeponiechefs hingegen sind durch den Verkauf des Mülls bereits zu Wohlstand und Reichtum gekommen. In der Kette der Müllarbeiterinnen kommen die Mülltrennerinnen finanziell am schlechtesten weg. Juan Humel, der als Mülltrenner tätig ist, erzählt von seiner Arbeit.
Realmente nos dedicamos a separar nuestro material. Trabajamos en la basura, pero tenemos lo que es lata, botella, vidrio.
Wir trennen hier das Material. Wir arbeiten im Müll und trennen Dosen, Flaschen, Aluminium und PET. Hier, wo der Müll ankommt, trennen wir ihn. Die Chefs hier zahlen uns nur sehr wenig für das Zeug hier. Es handelt sich um Centavos, nicht um Pesos. 20, 30, 40 Centavos. Das ganze Zeug ist ja leer und wiegt nichts. Für ein Kilo Plastik zahlen sie 80 Centavos, ca. 5 Cent. Wertvollere Materialien wie Eisen haben wir hier nicht. Meine Familie verdient hier 70 bis 80 Pesos am Tag. Das ist nicht genug.
Juan Hummel trägt ein schmutziges Hemd, seine Schuhe sind durchlöchert. Hinter ihm gucken seine Frau und zwei seiner Kinder neugierig aus ihrer kleinen Bude mitten im Müll heraus. Obwohl es verboten ist, leben sie hier. Denn von ihren geringen Einnahmen können sie es sich nicht leisten, Miete zu zahlen. Bei der Frage, wie die Chefs der Müllhalde zu ihrer Position gekommen sind, weicht er aus.
Als wir hierher gekommen sind, haben wir gesehen, dass hier einige schon sehr lange gearbeitet hatten. Sie sind schon seit vielen Jahren Besitzer der Müllhalde. Einige, die hier arbeiten, sind schon gestorben. Denn mit der Zeit schadet die Arbeit hier der Gesundheit. Man kriegt Atemprobleme und mit der Zeit schadet der Müll den Füßen. Ich kriege oft Krämpfe in den Füßen.
Viele Arbeiterinnen haben infolge der Gifte, die sie einatmen, kaputte Schleimhäute und deshalb ständig Husten und Schnupfen. Lázaro hat jetzt seinen Müll abgeladen und setzt sich mit seinem Gefährt wieder in Bewegung. Der Wagen holpert über Dosen und Plastikflaschen. Hinter ihm scheint die Müllhalde im Staub zu verschwinden. Jetzt führt kein Weg mehr an dem Chef vorbei, einem breitschultrigen Mann mit Hut und einer Zigarette im Mundwinkel, der ihm von einer überdachten Hütte aus entgegenblickt. Auf dem Rückweg erzählt Lázaro, wie der Chef und seine Schwester zur Beherrschung der Müllhalde gekommen sind.
Ihre Mutter war bis vor einigen Jahren hier die Chefin der Müllhalde, aber sie hat Papiere über Eigentumstitel gefälscht mit Hilfe einiger Anwälte und Abgeordneter. Das ist dann aber irgendwie rausgekommen und daraufhin ist sie von ihrem Dienst suspendiert worden. Ein Abgeordneter ist auch ins Gefängnis gekommen, er ist aber gegen eine Kaution wieder freigelassen worden. Diese Frau war jedenfalls sehr lange hier Chefin, aber sie war korrupt. Sie hat sich unrechtmäßig Land angeeignet, auf dem wir unseren Müll abgeladen haben. Sie ist die Mutter der beiden heutigen Chefs, die dasselbe machen. Sie tun so, als ob dieses Gebiet hier ihnen gehören würde.
Nicht nur die Mülldeponie Bordo Poniente, sondern auch die Verkaufsstellen werden von der Müllmafia kontrolliert. Die Mittelsmänner für diese Verkaufsstellen erhalten ein Zehntel des Preises für den Müll, den am Ende der Kette die Fabriken bezahlen, und zwar für die recycelbaren Rohstoffe. Die Lokalpolitiker dulden die Müllmafia und buhlen um Wählerstimmen auch der Müllarbeiterinnen. Auch die Stadtverwaltung kümmert sich lediglich um die ordnungsgemäße Lagerung der Abfälle. Da es keine finanziellen Anreize und keine Infrastruktur für Mülltrennung gibt, findet bisher Mülltrennung auch kaum statt. Die städtischen Müllmänner, die Nachmittagsnäser nach Müll absuchen und ihn oft einfach irgendwo abladen, fürchten außerdem die Konkurrenz privater Recyclingunternehmen. Auch Container zur Mülltrennung gibt es weder in privaten Shoppingcentern noch in öffentlichen Schulen und Krankenhäusern. Und so wird nur weniger als ein Viertel des Mülls von Mexiko-Stadt wiederverwertet. Da die korrupten und unsozialen Machtverhältnisse im Müllgeschäft von den zuständigen Behörden schlichtweg ignoriert werden, ist nicht zu erwarten, dass sich an Lázaros Arbeits- und Lebensbedingungen und denen der übrigen Müllkutscher und Mülltrennerinnen in naher Zukunft etwas ändern wird.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de